Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute wieder den lieben Wolfgang Packi bei mir. Schön, dass du da bist. Wer Wolfgang noch nicht kennt, der kann gerne den Podcast anschauen, den wir schon zusammen aufgenommen haben, wo es sehr viel um dich ging, um deinen Vater ging, um die Klinik ging, die du leitest. Ne? Heute haben wir gesagt, wir gehen mal ein bisschen spezifischer in wirklich Themen rein. Das war so ein bisschen der Wunsch nach unserem letzten Podcast. Sprech doch mal wirklich über Indikationen und so weiter. Und wir haben uns vorgenommen, heute ein wenig über das Thema Rückenschmerzen zu sprechen. Das ist einfach das naheliegende Thema, mit dem wir uns seit Jahren, Jahrzehnten beschäftigen. Und das ganze Thema Rücken, Bandscheibenvorfälle, alles, was dazugehört. Und wollen euch ganz gerne ja ein bisschen einen Leitfaden an die Hand geben, wie wir Rückenbeschwerden sehen, wo wir die Ursachen sehen, können wir ein bisschen drüber sprechen. Was gibt's an klassischen medizinischen Eingriffen, wie man sowas behandeln kann und wie würden wir mit sowas umgehen? Und ich glaube, da können wir ganz, ganz spannend lostigern. Wolfgang, ja. Leg los, erzähl mal was zu Rückenschmerzen.
Wolf, schön wieder da zu sein. Hat ja beim letzten Mal schon angedroht, dass da draus Wolf und Wolf wird. Ich freue mich sehr, dass das Interesse offensichtlich da ist und auch das Interesse von euch, dass ihr diese Themen spannend findet. Ich finde sie hochspannend und habe dementsprechend ja, wie du auch, dem irgendwie mehr oder weniger freiwillig mein Leben gewidmet.
Das stimmt. Ich musste nur gerade schmunzeln, weil es ist schön, wenn man Rückenschmerzen spannend findet. Wir von unserer Seite können das ja ganz entspannt sagen, weil wir nicht betroffen sind. Ich glaube, sehr viele von den Menschen, die zuhören, wenn wir einfach mal auf die Statistik schauen, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens damit zu tun haben, dann sind wahrscheinlich jetzt ein paar Zuhörer da, die nicht freiwillig da sind, sondern weil sie einfach echt ein Thema mit haben. Und wir versuchen euch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, lustigerweise bin ich tatsächlich auch ein kleines bisschen betroffen, denn ich habe mir vor starken 4 Jahren den rechten großen Zeh gebrochen. Und darauf resultierend ein kleines latentes linksseitiges Rücken-Hüft-Problem, das so ungefähr vor 2 Jahren sich mal angefangen hat, ein bisschen zu manifestieren, als ich im Keller Wäsche in die Waschmaschine gesteckt habe und dabei einen Hustenanfall hatte und mir dann meinen linken Psoas dabei zugezogen habe. Davor habe ich immer mal so in meinen Vorträgen gesagt, ja, irgendwann wird mir mal ein Rücken-Hüft-Problem beschert werden durch dieses Fußproblem. Und dann war es irgendwann mal da. Und
ging schneller, als du dachtest.
Richtig, ging tatsächlich schneller, als ich dachte. Und das ist seitdem auch so ein bisschen mein regelmäßiger Begleiter, weil ich immer nur schnell durch ein paar Übungen meinen Rücken wieder frei mache, aber nicht konsequent meinen Fuß einmal ordentlich wieder in Funktion zurückbringe, damit mein Rücken auf Dauer frei bleibt. Denn der Schuster hat ja bekanntlich die schlechtesten Schuhe. Bei mir in der Klinik bin ich einfach, naja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu faul dazu. Bleiben wir im Manager-Sprech. Ich schaffe es nicht, mir die Ressourcen dafür freizuschaufeln, die zeitlichen. Die Wahrheit ist, ich bin einfach zu faul dafür.
Es ist hier nicht wichtig genug.
Richtig, denn der Fuß, der ist einfach so eine verzwackte Angelegenheit. Aber das erkläre ich vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen genauer, was denn der Fuß mit dem Rücken zu tun hat und warum ich überhaupt wegen dem Fußproblem Rückenschmerz habe.
Ja.
Denn das ist vom Verständnis doch am Ende nicht irrelevant.
Können wir sehr, sehr gerne. Mit Sicherheit ist auch so, dass man über das Thema der Füße und Zusammenhang mit dem restlichen Körper können wir easy auch noch eine Folge machen.
Oh ja.
Aber lass uns zurück mal nachher tiefer eintauchen, wie deine Zehenverletzung zu den Problemen dann weiter oben führt. Lass uns doch mal übrigens, ich bin auch nicht so ganz unbetroffen, muss ich mal an der Stelle hier fairnesshalber sagen. Ich hatte tatsächlich vor 2 Jahren ungefähr einen ziemlich heftigen Bandscheibenvorfall im Hals. Also mein Manager-Leben da sein mit, keine Ahnung, 6 Tage die Woche im Auto, hat auch bei mir trotz all dem Training auch mal schön für ein Ereignis gesorgt. Und auch da gibt es übrigens auch Videos, wenn ihr schauen wollt, wo ich das Thema Bandscheibenvorfall im Hals bearbeite. Und in diesen Videos, was ich dort nicht sage, hatte ich selbst einen Vorfall. Und recht heftig mit wirklich Lähmung, oder Lähmung ist viel gesagt, einer krassen Abschwächung Brustmuskulatur links und Trizeps links. Also schön C6, C7 Vorfall. Und da kann ich an der Stelle schon sagen, habe ich konservativ, also über Übungen ohne Operation, trotz der starken Beeinträchtigungen der Nerven, wieder hinbekommen. Und das ist ja genau der Punkt, was wir euch draußen auch mitgeben wollen, dass man eben wahnsinnig gut solche Verletzungen, nenne ich es mal, bearbeiten kann, ohne dass man zwingend gleich unter das Messer muss. Vielleicht fangen wir mal von der Seite an, von dieser Seite an. Klassischer, was passiert, wenn jemand klassisch zum Arzt geht und ein Rückenproblem hat oder dann wirklich Bandscheibenvorfall hat? Was ist so der klassische Weg? Wie würdest du den beschreiben?
Naja, der Klassiker ist, man macht eine dumme Bewegung, es fährt einem ins Kreuz, es tut furchtbar weh. Man geht zum Hausarzt, der Hausarzt schickt einem zum Orthopäden, der Orthopäden schickt einen zum Radiologen, der macht ein Bild, stellt fest, oh Schreck, da ist ein Bandscheibenvorfall, und das Bild geht zurück zum Orthopäden, der guckt es an und in 2 Minuten steht fest, da muss unbedingt operiert werden. Und je nachdem, wie gut oder schlecht man versichert ist, wird man entweder in den nächsten 3 Tagen oder in den nächsten 3 Monaten operiert.
Also da könnte jetzt mal die klassische gesetzliche Versicherung echt ein Vorteil sein, weil wenn es gut läuft, ist in 3 Monaten wieder alles gut, ohne dass irgendwas gemacht wurde. Weil das kann man an der Stelle schon mal sagen, dass so Bandscheibenvorfälle tatsächlich sehr oft selbst ohne Zutun wieder gut werden, ne?
Korrekt, also statistisch gesehen gehen 90% aller Schmerzerkrankungen innerhalb von 6 Wochen von alleine wieder weg, unter der Prämisse, dass man sich irgendwie bewegt.
Ja.
Und beim Rückenschmerz ist das letzten Endes ähnlich. Bei uns in der Klinik behandeln wir ja auch nicht den Bandscheibenvorfall, sondern wir arbeiten ausschließlich mit den körpereigenen Funktionen und helfen dem Patienten im Grunde genommen, seine eigenen Körperfunktionen selbst wieder zu normalisieren, in welchem Prozess darin dann der Rückenschmerz als solches verschwindet. Der Bandscheibenvorfall interessiert uns da tatsächlich eigentlich nur peripher.
Ist für mich halt ein Symptom von vielen, ne?
Ja, zweifellos.
Und der Bandscheibenvorfall hat ja nur diese große Bewandtnis in unserer Wahrnehmung und in der medizinischen Welt wegen der bildgebenden Diagnostik.
Richtig, wegen der bildgebenden Diagnostik. Allerdings ist die bildgebende Diagnostik in diesem Kontext nach meinem Dafürhalten ehrlich gestanden ein falscher Freund. Denn viele Studien haben die Korrelation Schmerzempfinden und Bild versucht zu prüfen, und man findet eigentlich immer denselben Tenor. Das, was man auf dem Bild sieht und was der Patient spürt, hat keinen wissenschaftlich nachweisbaren Zusammenhang. Tatsächlich ist es so, dass zwischen 50% und 100% aller Deutschen mindestens einen Bandscheibenvorfall haben. Allerdings nur bei einem ganz kleinen Prozentsatz tut der tatsächlich weh. Und das hat bei uns zu der Annahme geführt, dass dort tatsächlich Huhn und Ei miteinander verwechselt wird, respektive der klassische Fehler in der Statistik von Kausalität und Korrelation verwechselt wird. Mhm. Nur weil jemand einen Bandscheibenvorfall hat, muss der keinen Rückenschmerz haben. Und nur weil jemand einen Rückenschmerz hat, muss er im Umkehrschluss auch nicht unbedingt einen Bandscheibenvorfall haben. Und sich dann ausschließlich auf das Bild zu verlassen und das Bild dann zu operieren, halten wir für reichlich kurz gegriffen. Mhm. Bei uns in der Klinik gucken wir uns vielmehr an, warum hat der Mensch eigentlich einen Bandscheibenvorfall? Und um das vielleicht zu verstehen, muss man sich auch ein wenig mit der Funktion der Bandscheibe und des Bewegungsapparates auseinandersetzen. Und da kommt man dann wieder beim Fuß an, denn den Bewegungsapparat, den muss man von Kopf bis Fuß betrachten. Man kann den menschlichen Körper nicht als Sammelsurium von Einzelteilen sehen, zumindest nicht, wenn man wirklich eine zielgerichtete Diagnostik und Therapie machen möchte. Das finde ich immer ein bisschen kurz gegriffen in der Orthopädie. Wenn zum Beispiel ein Knie betrachtet wird, dann sieht der Orthopäde das Knie genau oberhalb und unterhalb des Gelenkes. Aber wenn man das Knie funktionell betrachtet und sich mal mit der Anatomie des Knies auseinandersetzt, dann sieht man, dass es irgendwo beim großen Zeh funktionell anfängt und mal minimal beim Solarplexus aufhört. Da ist die ganze Muskulatur involviert, die das Knie bewegt. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Wirbelsäule. Auch die kann man nicht isolieren voneinander, sondern da muss man die gesamte Muskulatur betrachten, die auf diese einzelnen Gelenke, die Wirbelsäule hat ja Gelenke, die Facettengelenke, die diese Gelenke bewegen. Und wenn man die Muskulatur aus der Gleichung vollständig rausnimmt und sich ausschließlich auf das Bild der Bandscheibe verlässt, kommt man immer nur an eine reine Symptomtherapie, die häufig nicht die Ergebnisse bringt, die man gerne hätte. Und das ist im Grunde genommen auch der Grund der Existenz unserer Klinik. Wir sind sozusagen das fleischgewordene Versagen der operativen Therapien in der Schmerzmedizin. Mein Vater kommt ja aus der Unfallchirurgie hinaus und hat selbst operiert und gemerkt, die Operationen bringen eben nicht diese Ergebnisse, die wir gerne hätten. Und hat sich da angefangen, Gedanken zu machen und festgestellt, dass zu jedem Schmerz eine Veränderung der Bewegung des Menschen gehört. Und dann festgestellt, wenn man die Bewegung des Menschen normalisiert, und da kommt man wieder zu den Muskeln, dass der Schmerz plötzlich weniger wird oder sogar verschwindet. Und das ist hochinteressant.
Ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, weil ja auch jetzt vielleicht Menschen zuhören, die nicht so sehr sich in unserer Therapie- und Trainingsbubble befinden und vielleicht einfach nur Betroffene sind. Was man ja vielleicht zuerst mal betrachten muss, auch wenn man von Band, also was ist überhaupt ein Bandscheibenvorfall? Vielleicht, dass wir das einmal ganz kurz erklären. Kann gerne ich kurz machen. Also man hat eine Bandscheibe und in der Mitte dieser Bandscheibe ist ein Gallertkern, also eine Art Flüssigkeit. Und außenrum ist ein Faserringknorpel aus sehr derbem Knorpelgewebe. Und Vorfall bedeutet halt im Endeffekt, dass ein Teil dieser, also dass dieser Ring in irgendeiner Form verletzt wird, aufbricht und dieser Gallertkern austritt. Manchmal Richtung Nerven, manchmal Richtung Rückenmark, manchmal in eine ganz andere Richtung. Und die typischen Bandscheibenvorfälle, von denen man eben so spricht für euch da draußen, sind die, die eben nach hinten rechts, nach hinten links Richtung Nerv austreten oder Richtung Rückenmark, mittig, breitbasig, wie auch immer austreten. Also das mal so Bandscheibenvorfall als solches. Was ist da überhaupt der Mechanismus? Und was wir jetzt eben gerade schon gesagt haben, was ich 100% unterschreibe, was du auch gerade gesagt hast, dass dieser Vorfall einmal nur, weil er sichtbar ist und da ist, noch lange nicht heißt, dass der gerade die Beschwerden macht, weil wir eben sehr viele Menschen haben, die Vorfälle haben, aber keinerlei Beschwerden. Und wir haben Menschen mit brutalsten Beschwerden ohne Vorfälle. Also in beiden Richtungen, ne, kann man das ja spielen. Und was wollte ich gerade noch dazu sagen? Ja, vielleicht auch die Bandscheibe als solches. Du hast gerade gesagt, wir haben Gelenke in der Wirbelsäule, die Facettengelenke. Aber ich würde eben auch, wenn es darum geht, was ist denn die Funktion dieser Bandscheibe, da denken, würde ich behaupten, die allermeisten da draußen noch Stoßdämpfer. Und da muss man ja sagen, war dein Vater für mich zumindest so jemand ganz Erhellendes. Ich glaube, er hatte immer dieses Beispiel mit dem Fisch.
Korrekt, mit dem
Fisch, dass die Fische ja auch Bandscheiben haben, obwohl die eben nie Stöße abfangen müssen. Das heißt, die Bandscheiben oder die 23 Bandscheiben mit diesem Gallertkern in der Mitte sind eigentlich wie so Art Kugelgelenke, würde ich es mal beschreiben, worüber wir eben die Wirbelsäule so genial bewegen können. So. Und dieser Michael, also dieses Gelenk, Bandscheibe, verletzt sich halt irgendwann und dann habe ich eben diesen Vorfall, von dem wir gerade gesprochen haben. Und den haben statistisch gesehen da draußen so ein paar Menschen. Und der klassische Ansatz ist jetzt eben, was du ja gerade auch schon gesagt hast, man sieht halt nur diesen Vorfall, diese Verletzung, dass da Flüssigkeit ausgetreten ist und dass die vermeintlich den Nerv einklemmt und dann schneidet man das einfach raus. Und wenn wir da drauf gucken, haben sich die OPs ja nicht wirklich verändert. Sie sind technisch besser geworden, wir haben weniger große Narben, es gibt mehr Minimalinvasives und so weiter, aber der Grundsatz dieser OP ist eigentlich immer noch seit vielen, vielen Jahren der gleiche. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt super gute Untersuchungen, dass eben die Vorfälle nicht zwingend schuld sind an den Schmerzen. Und es gibt, glaube ich, auch ähnlich oder auch sehr krasse Untersuchungen, wie viele von diesen Bandscheiben-OPs wirklich nötig wären. Und das ist halt keine besonders große Zahl, ne?
Nein, in der Tat. Also die jüngste Studie dazu wurde im April 2024 veröffentlicht von der Techniker Krankenkasse. die mir sehr gut gefallen hat, denn das Ergebnis dieser Studie ist, dass 88% der Rückenoperationen in Deutschland überflüssig sind. Die Links die zu den Studien verlinken wir gerne in den Shownotes.
Ja,
packen wir mit rein. Recht spannend war eine Studie, die vor Corona durch die Medien gegeistert ist, von der Bertelsmann Stiftung, die zu dem Ergebnis kam, ob man am Rücken operiert wird, liegt primär am Wohnort, nicht am Krankheitsbild. Und ich habe auch eine ganze Latte an Studien gefunden, die eben diese Korrelation aus bildgebenden Verfahren und Schmerzempfinden geprüft haben und alle zu dem Ergebnis kamen, dass da keine wirkliche Verbindung besteht. Und dann habe ich auch noch nach Studien gesucht, die die Wirksamkeit von Operationen belegen. Da habe ich keine einzige gefunden. Denn wir haben in der Medizin so ein bisschen so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Zweiklassengesellschaft. Die Operationen gelten als irgendwie das Maß der Dinge, obwohl es häufig nicht eine einzige Studie gibt, die die Wirksamkeit einer orthopädischen Operation überhaupt sauber belegen kann. Aber es gibt gleichzeitig viele Studien zu diversen Operationsmethoden, die die Wirksamkeit in Frage stellen. Wenn man allerdings nicht operativ arbeitet, wird fast religiös auf Doppelblindstudien gepocht. Und auch wenn man mit Krankenkassen sprechen möchte, dann nützen einem Patientenbeobachtungen mit teilweise Tausenden und Abertausenden von Fällen gar nichts, wenn man keine Doppelblindstudie hat. Und da wird, glaube ich, ein großer Fehler gemacht in unserer Gesellschaft.
Mhm. Ist ja auch ein bisschen so, sobald etwas vom Kostenträger, also sprich Krankenkassen, bezahlt wird, wie so eine OP, dann ist es so der Ritterschlag, ne? So, dann jetzt, dann muss es ja gut sein. Aber wie du sagst, da ist ganz, ganz oft, wenn man dann wirklich mal reingeht in die Fälle und so, halt oft gar nicht so von Erfolg gekrönt, ne?
Richtig, ja.
Und wir erzählen das hier jetzt so ein bisschen locker und lustig und so, aber Fakt ist ja, dass eben das eigentlich gar nicht so lustig ist. Also nicht nur, weil die Leute sich dann eigentlich oft nutzlos oder sinnlos in eine Gefahr begeben von einer Vollnarkose, von einem Eingriff. Ich meine, immer wenn du Gewebe öffnest, du hast die Gefahr der Infektion und all diese Dinge, egal wie sauber man arbeitet, du hast immer ein Restrisiko. Das heißt, es ist von der Seite nicht lustig, dass die Leute ein Riesenrisiko eingehen für eigentlich einen vorprogrammierten, relativ schlechten Output. Und was wir super oft, also was ich super oft in der Praxis erlebt habe und ihr sicher in der Klinik noch viel mehr, wenn die Leute erstmal operiert sind, dann ist oft ja in der Funktion und der Biomechanik so viel Schaden hinterlassen worden. Wenn wir vielleicht gerade nochmal zu meinem Hals gehen, also hätte ich jetzt meinen Halsbandscheibenvorfall klassisch schulmedizinisch operieren lassen, ich hätte definitiv die Indikation erfüllt, also mit Ausfallerscheinungen in meinem Maße, taube Finger, Trizeps schwach, Brustmuskel schwach, fast gegen null, hätte mich wahrscheinlich fast jeder Chirurg da draußen sofort zur OP geschickt. Und im Halsbereich wäre das typischerweise mit Versteifung einhergegangen.
Ja, korrekt.
Das
ja.
heißt, die hätten mir auf jeden Fall 2, 3, 4 Segmente zusammengedübelt, hätten das irgendwie operiert, ja, in diesem sensiblen Bereich. Und die Chance, dass ich jetzt danach Riesenprobleme hätte mit dem, was gemacht wurde, ist gigantisch groß. Das wissen wir beide aus der Praxis. Ne? Also ich spreche jetzt hier von meiner Erfahrung. Das ist jetzt keine Hochevidenz, aber ich habe ein paar Jahre in der Praxis behandelt und ich hatte viele Menschen nach diesen Operationen und die sind nach diesen Operationen super schwer in den Griff zu kriegen. Ja. So, bei mir geht's heute wieder super. Ich habe halt 3 Monate gebraucht. Ich habe 3 Monate lang trainiert. Ich habe 3 Monate lang meine Sachen gemacht. Hab dem Körper die Zeit gegeben, selbst zu heilen in dieser Zeit. Und ich bin heute genauso stark, genauso beweglich, genauso gesund wie vorher. Und dass die Chance groß mit einer OP wäre das nicht so gewesen. Also ich will das einfach nur sagen, dass das zwar sich manchmal bei uns so lustig anhört, aber das ist ja nichts Lustiges. Das ist etwas, wenn man betroffen ist und sich typisch in die normale Maschinerie reinbegibt und das Hintergrundwissen nicht hat. Und deshalb möchten wir das mit euch teilen, dass ihr zumindest die Entscheidungsoption habt. Weil man kann wirklich davon ausgehen, dass so ein Vorfall auch mit Ausfallerscheinungen und so weiter super oft konservativ behandelbar ist.
Korrekt. Also das würde ich auch genauso unterschreiben. bei uns im klinischen Alltag laufen immer wieder schauerliche Geschichten rein von versteiften Patienten. Da rollt es mir auch wirklich die Zehennägel rein. Wir hatten da einmal einen Fall, der hatte so starke Schmerzen, der musste mit dem Helikopter abgeholt werden und in die Klinik gebracht werden nach einer Halswirbelsäulenversteifung. Und den haben wir hingekriegt. Das war auch wirklich ein ganz armes Schwein, weil der sich die Behandlung dann wirklich kaum leisten konnte. Da sind wir auch miteinander dann hart ins Gericht gegangen. Also nicht mit uns selbst, wie wir das umsetzen können mit der Abrechnung. Aber wir müssen natürlich auch,
von irgendwas leben.
Ja? Richtig, das ist ein ganz schwieriges Thema. Dieser Mensch hätte nie versteift werden dürfen aus unserer Perspektive. Dem ging es hinterher viel schlechter als vorher.
Habe ich super oft gehabt in der
Praxis. Und wir haben den wirklich gut wieder hingekriegt. Wir können nicht alles, aber diese Versteifungen, die sind wirklich nach meinem Dafürhalten, gehören sie eigentlich verboten. Wenn man so eine Operationstechnik mit der gleichen Sorgfalt wie eine pharmazeutische Zulassung betrachten würde, dann könnte man, glaube ich, keine einzige dieser Operationen legal in Deutschland durchführen.
Ich würde es immer ein bisschen relativieren an der Stelle. Wenn ich morgen einen Autounfall habe und ich zertrümmer mir 3 Wirbelkörper, bin ich sehr froh, dass es diese Operationstechnik gibt. Na, also da es gibt schon, und das muss man auch mal sagen, da sind wir ja unglaublich gut in diesem, du hast einen Unfall, es geht was kaputt, wir reparieren es. Ey, Chirurgie, geil. Beste, was es gibt, ja. Da haben wir mittlerweile ja wirklich tolle, tolle Möglichkeiten. Aber sobald es, sage ich mal, um chronische Schmerzgeschehnisse geht, so diese typischen, du hast einen Gleitwirbel, du hast einen Bandscheibenvorfall, du hast so diese Klassiker, da sehe ich es komplett anders, ne? Also da bin ich bei dir, das gehört eigentlich zumindest mal zum großen Teil, vielleicht würde ich nicht so weit gehen, gehört verboten, aber es gehört sehr viel, viel, viel mehr Differenzierung, wen operiere ich da wirklich? Also wann ist wirklich das so, so krass, dass ich jetzt keine andere Möglichkeit sehe? Da müsste man aus meiner Sicht viel länger warten, viel mehr konservativ mit den Leuten arbeiten. Und wenn dann irgendwann nichts geht, dann kann ich mir diese Schublade noch öffnen mit der Operation. Aber so wie es heute gehandhabt wird, immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie in den 80er Jahren, da hat man noch mehr operiert, so viel ich weiß. Aber es wird immer noch viel zu oft, viel zu schnell dann zum Messer gegriffen bei sowas.
Also nominal gehen die Operationen durch die Decke, nicht nach unten in den 80er Jahren.
Okay, habe ich mir das schön geredet.
Ja, das
habe ich mir schön geredet.
aber ich bin auch ganz deiner Meinung. Die Techniker-Krankenkasse hat ja geschrieben, 88% der Rücken-OPs sind unnötig. Und das würde ich auch so unterstreichen. Mein Vater hätte wahrscheinlich gesagt 100%. Aber ich denke, mit 88 ist man doch...
Dein Vater hat es auch nicht so mit der Diplomatie.
an der Stelle. Aber ich würde tatsächlich, wir sind gleich sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr tief in die Details reingegangen. Ich würde gern mal ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und über die Ursachen dieser grassierenden Rückenprobleme sprechen. Denn man liest es ja überall mittlerweile, Volkskrankheit, Rückenschmerzen, Volkskrankheit, Bandscheibenvorfall. Jeder zweite Deutsche war im letzten Jahr einmal wegen Rückenproblemen beim Arzt. Das sind unglaubliche Zahlen. Jeder hat ja mittlerweile Rückenschmerzen. Und was ich bei mir auch merke, die Patienten werden immer jünger. Das ist richtig schockierend. Ich war kürzlich auf so einem Wirtschaftstag für Führungskräfte unter 40. Und da hat sich das irgendwie rumgesprochen, dass ich mit Rückenschmerzen arbeite. Und dann wurde ich meines Lebens nicht mehr froh, weil dann kamen irgendwie 6, 7, 8 Leute, Wolfgang hier, Wolfgang da. Und ich habe nur noch über Rückenschmerzen gesprochen, bis ich dann irgendwann mal das Weite gesucht habe, damit ich mich mal wieder auf die Veranstaltung konzentrieren kann. Wir betrachten Rückenschmerzen als ein Zivilisationsproblem, das darauf zurückzuführen ist, dass wir viel zu viel sitzen, uns viel zu wenig und viel zu einseitig bewegen. Qualität und Quantität. Das ist Kernproblem Nummer 1 und Kernproblem Nummer 2 ist unser geometrisch schlechtes Schuhwerk. Unser klassisches Schuhwerk ist in der Regel keilförmig aufgebaut. Das ist einmal der klassische Absatzschuh, aber auch Sportschuhe sind in der Regel hinten dicker als vorne, was dazu führt, dass man im Grunde genommen auf einem Keil läuft. Niemand von Ihnen würde auf die Idee kommen, sich zu Hause ein Bücherregal an die Wand zu stellen und hinten links und rechts 2 Keile unterzustellen. Warum nicht? Weil es Schwachsinn wäre.
Fallen halt die Bücher raus.
Richtig. Wenn wir uns auf einen Keil stellen, dann stehen wir auch nicht gerade, sondern wir sind leicht nach vorn übergebeugt. Und um so stehen zu können, müssen wir leicht in die Knie gehen und leicht unseren Oberkörper nach vorne neigen. Und damit wir dann noch geradeaus gucken können, müssen wir den Kopf in den Nacken legen. Und das entspricht so ein bisschen auch der sitzenden Haltung, die wir im Alltag einnehmen. Im Alltag sitzen wir den lieben langen Tag vorm Computer, im Auto oder auf dem Sofa, vorm Fernseher, was dazu führt, dass die vordere Muskelkette, abgesehen von der Halswirbelsäule, immer in ihrer Verkürzung steckt. Und wir wissen ja vom Sport, die Muskulatur passt sich recht gut an ihre Bedürfnisse an. Und wenn wir die Muskulatur jetzt ständig vorne in der Verkürzung und hinten in der Auslängung halten, dann gewöhnt die sich daran und verkürzt vorne, während sie hinten eigentlich funktionsfähig ist. Und dann kommt es zu Funktionsdefiziten zwischen der vorderen und der hinteren Muskelkette. Gleichzeitig ist die Muskulatur der vorderen Muskelkette, die an der Wirbelsäule verankert ist, wie gesagt, ständig in ihrer Verkürzung, was dann zu einer tatsächlichen Verkürzung führt. Das heißt, die Muskeln, vor allem der Lendenwirbelsäule, da besonders zu erwähnen ist der Psoas, der Hüftbeuger, zieht im Grunde genommen die Wirbelkörper nach vorne und nach unten. Das erzeugt einen Druck auf die Vorderseite der Bandscheibe. Und diesem Druck weicht die Bandscheibe und tritt nach hinten aus. Das ist im Grunde genommen auch die normale Funktion der Bandscheibe. Die Bandscheibe ermöglicht unserer Wirbelsäule Beweglichkeit als weiches Kissen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern und ist dafür gemacht, mal links gedrückt zu werden, nach rechts auszutreten, mal rechts gedrückt zu werden, mal nach links auszutreten, mal hinten gedrückt zu werden, nach vorne auszutreten und eben vorne gedrückt zu werden, nach hinten auszutreten. Wenn jetzt aber die Muskulatur vorne permanent zu kurz ist, drückt die ständig vorne auf die Bandscheibe, was einen permanenten Druck ausübt. Und diesem permanenten Druck ist die beste Bandscheibe nicht gewappnet. Erst entsteht ein Bandscheibenprolaps, eine Vorwölbung, die sieht man eigentlich bei jedem Deutschen über 50 mittlerweile. Und irgendwann entsteht da halt ein Vorfall, weil die dafür einfach nicht gemacht ist. Die Bandscheibe will be- und entlastet werden, wie jedes andere Knorpelgewebe im menschlichen Körper auch.
Genau.
Wenn man jetzt die Muskulatur aus der Behandlung einfach vollumfänglich rausnimmt und nur an der Bandscheibe rumschnitzt, dann hat man immer nur eine Symptomtherapie mit limitierter Wirkung. Und das sieht man ja auch im praktischen Alltag. Ich meine, wie viele von diesen Rückenpatienten, die operativ therapiert werden, rennen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal zum Chirurgen. Das ist ja eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Unsere Herangehensweise ist, die Muskulatur in ihrer Funktion zu normalisieren, was dazu führt, dass die Bandscheibe als solches entlastet wird und sich wieder normalisieren kann in ihrer Funktion. Aber viel wichtiger, damit einhergehend verschwinden die Schmerzen und auch die neurologischen Ausfälle. So eine Fußheberschwäche zum Beispiel kriegen wir einhergehend mit den Schmerzen eigentlich immer in den Griff. Das dauert manchmal etwas länger als der Schmerz selbst. Aber bei Operationen hat man ja auch häufig, dass die Fußheberschwäche noch mindestens 2 Jahre danach da ist, wenn sie überhaupt wieder weggeht.
Dann ist Narbengewebe schuld.
Ja, das Narbengewebe, ja. Ich finde das immer schön, wenn der Operateur dann sagt, ja, das kann bis zu 2 Jahre dauern, bis sich das aufhebt. Ja, 2 Jahre, da hat man doch überhaupt keine wissenschaftliche Verbindung mehr zu dieser Operation. Da kann man auch in die Kirche gehen und das wegbeten. Da hat man wahrscheinlich einen besseren Effekt.
Ja, könnte gut funktionieren in 2 Jahren. Nein, aber auch hier wieder unterstützt, also sehe ich alles genauso, oft erlebt. Und wenn ich jetzt so im Wolfgang so einen Spaß rüberwerfe mit, das ist dann das Narbengewebe, wo sich jetzt vielleicht manch einer fragt, völlig aus dem Kontext, sind halt so ein bisschen die Insider-Witze, weil das ist das, was halt typisch, es wird jemand an der Bandscheibe operiert, der Effekt ist nicht da, wie man sich's gewünscht hätte, dann ist die Narbe schuld.
Ja, ja.
Oder was auch immer, das ist halt so ein typischer Vorwand irgendwie dann von den Ärzten, wenn es nicht geklappt hat. Ne? Deshalb,
ja, die
wir schmunzeln da so ein bisschen drüber, weil wir das in der Praxis so oft gehört haben, aber auch das wiederum ist eigentlich halt nicht lustig, weil die Leute haben sich operieren lassen, die haben da oft echt Martyrium hinter sich irgendwie mit Klinikaufenthalten und so weiter und so fort und sind nachher noch schlechter dran wie vorher oft. Ne?
Ja, da wird auch gern so eine Verantwortungsumkehr betrieben, dass der Patient für sein Leid selbst verantwortlich ist. Der Operateur ist eigentlich nie dran schuld, weil die Operation, die war ja lehrbuchmäßig. Und wenn die nicht funktioniert hat, dann kann ja nicht die Operation schuld sein, sondern dann wird häufig der Patient in die Verantwortung genommen. sei es eben ja das Narbengewebe oder was ich auch immer ganz schlimm finde, ist das Schmerzgedächtnis oder die Psychosomatik. Wir haben ganz viele Patienten, die in die Psychoschiene reingedrängt werden, wenn die Schmerzen nicht weggehen. Ja, das bilden sie sich ein. Haben sie Stress gehabt in letzter Zeit? Läuft in ihrem Leben alles in Ordnung? Stehen sie unter psychischem Stress?
Wer kann das schon verneinen in der heutigen Zeit?
Mhm. Wie läuft denn ihre Ehe? Haben sie Stress zu Hause? Da sind wirklich schauerliche Geschichten, wie dann gesunde Menschen in die Psychosomatik-Schiene reingedrängt werden und teilweise dann sogar in die Psychiatrie kommen mit einem Problem, das häufig mechanischer Natur ist. Auch da habe ich gerade so innere Filme in meinem Kopf laufen von Patientengeschichten, wo es einem wirklich ganz anders wird. Da war ein Patient, der kam zu uns aus der Psychiatrie wegen einem Bandscheibenvorfall. Es war ein erfolgreicher Manager, Familienvater, finanziell sehr erfolgreich, großes Haus, schöne Frau, Kinder, alles tippitoppi.
Sprichst du von mir, oder?
Und kam dann wegen einer Rückenproblematik, die nicht weggehen wollte, in die Psychiatrie. Und seine Familie hat ihn da rausgeholt. Er kam zu uns in die Klinik und nachts hat er dann bei uns im Haus eine Medikamentenüberdosis gehabt. Von den Medikamenten, die ihm mitgegeben worden sind. Wir haben Notarzt gerufen, der kam dann bei uns raus, ist zurück, war ein Schweizer, nach Basel dann verlegt worden, ins Kantonsspital Basel. Wir haben die ganzen Arztbriefe gekriegt mit einer massiven Medikamentenüberdosis. Und kam dann von dort wieder zurück in die Psychiatrie und kam dann eine Woche später wieder zurück ins Kantonsspital mit der nächsten Medikamentenüberdosis, weil die den vollkommen bis unter die Halskrause mit Psychopharmaka zugepumpt hatten, obwohl der Mann ein mechanisches Problem hat. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Der ist wahrscheinlich heute noch in dieser Maschinerie drin.
Mhm, dramatisch.
Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das sehen wir leider auch mit zunehmender Relevanz, dass Patienten, die ein mechanisches Problem haben, das aber der Orthopäde in dieser Form nicht feststellen kann, dass die dann an die Psychosomatik weitergeschoben werden. Ich will die Psychosomatik jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Die ist sicherlich relevant.
Ja, definitiv. Aber auch Stress auf Rücken ist relevant, definitiv. Ne? Also gibt es ja auch Untersuchungen, dass erhöhte Cortisol-Level auf die Faszien Einfluss haben und so weiter. Aber ich bin bei dir hundertprozentig, dass eben sehr oft Menschen in so eine Ecke reingeschoben werden, wenn halt das typische Vorgehen, Operation XY und so, nicht den Erfolg hat, dann eben, du bist schuld, ne? Dein Ding, du hast irgendwie Stress, Psycho, sonst irgendwas, ne?
Ja, ich habe das selber im eigenen Leibe erlebt. Ich hatte Nierensteine, die nicht entdeckt worden sind und man hat mir dann eine Vene verödet, dachte, davon gehen die Schmerzen weg und hat mir dann gesagt, es kann bis zu 6 Monate dauern, bis die Schmerzen weggehen. Nach 6 Monaten bin ich wieder in die Urologie gegangen, habe gesagt, ich habe immer noch Schmerzen. Und dann haben die gesagt, ja, da kann ja auch noch ein Schmerzgedächtnis da sein. Das Schmerzgedächtnis halte ich für absoluten, vollständigen Unsinn. Ich glaube nicht, dass ein Schmerzgedächtnis existiert. Wenn mich jemand eines Besseren belehren möchte, freue ich mich über Studien, die das belegen, dass ein Schmerzgedächtnis existiert. Ich glaube es nicht. Und ich kann Ihnen auch erklären, warum ich da nicht dran glaube. Der menschliche Körper ist wahlweise Gottes Ebenbild oder das Produkt von hunderten Millionen Jahren Evolution. Die Evolution macht keine Fehler, alle Fehler werden ausgemerzt. Nichts in der Evolution ist sinnlos. Schmerz hat immer einen Sinn im menschlichen Körper, im Bewegungsapparat sowieso. Der Schmerz hat mehrere Funktionen im menschlichen Körper. Die Hauptfunktion ist, uns auf Probleme aufmerksam zu machen. Ein reines Schmerzgedächtnis, das uns auch an ein Problem aus der Vergangenheit, das nicht mehr existiert, zu erinnern.
Ergibt wenig Sinn.
Richtig, ergibt keinen Sinn. Sinnlose Dinge gibt es nicht im Körper. Ich halte das für eine Arroganz, einen Schmerz so zu beschreiben. Ja, das ist halt irgendwie ein Schmerzgedächtnis. Schmerz imprimiert sich nicht ins Gehirn, der wird da nicht festgebrannt. So funktioniert das Gehirn nicht. Nein, wenn man einen Schmerz hat, dann muss man die Ursache dafür finden und es gibt immer eine Ursache. Und im Bewegungsapparat ist eben die Krux, dass die sich nicht immer im MRT oder im CT sichtbar machen lässt. Denn Muskelfunktionsstörungen kann man nicht mit dem Bild sichtbar machen. Dafür braucht man einen fähigen Therapeuten, der das erkennt durch eine seriöse Diagnostik. Man kann Funktionsstörungen im menschlichen Körper sehen im Sinne davon, dass der Mensch sich anders bewegt. Und man kann die ertasten, denn die funktionsgestörte Muskulatur fühlt sich anders an als normale Muskulatur. Aber dafür braucht man Zeit für den Patienten und Expertise. Und das ist schwierig. Zeit wird bei uns in der Medizin nicht honoriert. Im Vorhergehen, in der Vorbereitung für dieses Gespräch, habe ich dem Wolf eine Rechnung von meinem Vater gezeigt, wo er 1996 mal einen Musterpatient-Kreuzschmerz durchkalkuliert hat, wie er das abrechnen würde. Diese Rechnung habe ich irgendwann mal in seinem alten Schreibtisch bei uns in der Klinik gefunden, den er beim Umzug von seiner ersten in seine zweite Praxis irgendwo dahingestellt hat und nie wieder angerührt hat. Und jetzt bei mir so als kleine Zeitkapsel in der Klinik steht. Und ich gehe da immer mal wieder hin und schaue in die Schublade rein und gucke, was ich da so finde. Da ist zum Beispiel ein Brief von einem Orthopäden, wie er meinem Vater in der Luft zerreißt, was er für ein ahnungsloser Taugenichts ist. Den werde ich irgendwann mal einrahmen und an die Wand hängen. Denn der ist so gut gealtert wie Milch. Und zwar nicht im Sinne von hochwertigem Käse. Und da ist eben diese Rechnung drin, wie mein Vater diesen Patienten Kreuzschmerz 1996 durchkalkuliert. Und die Absurdität ist, dass wir heute bei uns in der Klinik die gleichen Rechnungen schreiben. Oder grammatikalisch gesagt eigentlich besser dieselben Rechnungen. Denn seitdem hat sich nichts verändert. Die nicht operativen Leistungsziffern in der Gebührenordnung für Ärzte, dem Katalog für Privatärzte, haben sich seit 1993 nicht im Preis angehoben. Wir berechnen für unsere ärztlichen Leistungen 1:1 dieselben Geldbeträge, wie wir das vor 30 Jahren taten.
Jetzt musst du dir überlegen, was für eine Inflation seit 30 Jahren geherrscht hat, gerade richtig, auch die letzten Jahre.
Wenn man als Privatpatient zum Arzt geht, dann wird, sobald man seine Nase dort in sein Zimmer reinsteckt, die Ziffer 1 Beratung auch mittels Fernsprecher, wie das so modern heißt, fällig. Diese Ziffer wurde auch seit 93 nicht im Preis angehoben und ist mit 4,66 Euro im einfachen Multiplikator bepreist. Jetzt kann man sich überlegen, wenn seit 33 Jahren die Beratung vom Arzt mit gleich viel Geld entlohnt wird. Was macht der Arzt? Ja, ich weiß nicht, wie viel. Früher habe ich immer noch geguckt, wie die Inflation sich seitdem bewegt hat. Ich habe mittlerweile aufgegeben. Es sind sicherlich irgendwie 70% Unterschied zwischen 1993 und heute. Wenn der Arzt 70% weniger Geld für die gleiche Leistung bekommt, was macht er dann? Arbeitet er für weniger Geld oder reduziert er seine Leistung? Und da ist so ein bisschen der Hund begraben. Operationen sind hochprofitabel und keine Operationen machen ist defizitär. Man kann damit nicht kostendeckend arbeiten. Ergo machen es die Orthopäden natürlich auch nicht. Die wollen ja auch von was leben und die haben, glaube ich, auch den Anspruch, ganz gut zu leben, nachdem sie so lange studiert haben.
Sei ihnen gegönnt.
Es sei ihnen gegönnt, in der Tat. Aber ich würde mir doch wünschen, dass sie ein bisschen verantwortungsvoller arbeiten. Denn man muss natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und das werfe ich den Orthopäden so ein bisschen vor, dass sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht betrachten, um ihre eigenen Pfründe zu verteidigen. Denn man sieht ja, die meisten Operationen sind überflüssig, aber sie werden dennoch gemacht aus rein pekuniären Gründen und das halte ich für verwerflich. Mhm. Da würde ich mir mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Physiotherapeuten und den Orthopäden wünschen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass die Orthopädie und die Physiotherapie immer weiter auseinanderdriftet, dass die Gräben immer größer werden. Mhm. Wir kriegen zum Beispiel regelmäßig von den Versicherungen aufs Brot geschmiert, dass Arzt und Physio auf einer Rechnung drauf sind. Ja, die arbeiten halt Hand in Hand bei uns im Haus zusammen. Und da müssen wir uns regelmäßig rechtfertigen, warum wir das machen. Obwohl das vom Gesetzgeber eigentlich sogar so vorgeschrieben ist. Das ist schwierig nachzuvollziehen manchmal für mich. Mhm.
Bei mir ist immer so ein bisschen ein Zwischending. Ich sehe das auch so wie du. Ich glaube aber teilweise, dass die Ärzte da gar nicht die Bösen sind. Ne, sondern dass die so eben einmal Heilmittelkatalog sich seit D-Mark-Zeiten nicht mehr geändert. Also wie willst du denn basierend auf dem, ich meine, müsste man jetzt nur mal sich den Spaß machen, gucken, wie Handwerkerkosten seitdem gestiegen sind oder so, ne? Ich meine, du kriegst ja keinen Handwerker mehr, der bei dir eine Fliese verlegt, unter, weiß ich nicht, an die 100 Euro, ne? Und ein Arzt kann von träumen, wenn er konservativ arbeitet, das zu kriegen, ne? Und das sind, glaube ich, alles so Sachen, die da reinspielen, und ich glaube, dass die auch gar nicht glauben, dass ihre Operationen so schlecht funktionieren. Ist halt irgendwie, wenn du gut Nägel in die Wand hauen kannst, dann ist halt jedes Problem auch irgendwie im Bild, was du aufhängen willst.
Ja, aber der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen.
Ja, ich will es gar nicht zu sehr in Schutz nehmen. Ich weigere mich zu glauben, dass die immer das irgendwie aus Boswilligkeit oder so machen, sondern sie wissen es oft nicht besser und sie sind in einem System drin. Also das System hat einfach auch krass viele Fehler. Also und natürlich machst du mit, wenn du es dann mitmachst, aber ja. Aber lass uns da auch nicht zu weit, glaube ich, abdriften, weil dieses Thema ist zwar da, und ich finde aber wichtiger für die Leute, dass sie einmal eine gewisse Grundlage jetzt gekriegt haben, okay, ich habe so eine Beschwerde, es gibt Alternativen zum einfach nur operieren, und wir haben, glaube ich, jetzt auch ganz gut dargelegt, warum operieren jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei ist.
Korrekt, ja.
Vielleicht sollte man noch ein bisschen jetzt auch mal dahin gehen, also wir haben jetzt von dir gelernt, mechanische, funktionelle Störungen sind oft eher die Ursache von den Schmerzen. Wir haben gehört, die Schuhe sind mit ein Thema, unterstreiche ich, gibt einen Grund, warum ich nur Barfußschuhe trage, wie du auch. Ich spiele das Spiel nicht mit. Wir haben drauf geguckt, dass eben die bildgebende Diagnostik nicht zwingend dein Freund ist. Ich würde übrigens noch einen Schritt weiter gehen. Die bildgebende Diagnostik hat einen krassen Nocebo-Effekt. Also du siehst den Vorfall als Patient und jemand sagt dir, das ist schuld, und dann geht es dir sogar eher schlechter als besser.
Ja, korrekt.
Also hast du dann noch sogar einen negativen Effekt. Und jetzt würde ich aber ganz gerne mit dir noch drüber sprechen, was kann denn jetzt die Zuhörerin, der Zuhörer, die betroffen sind, stattdessen machen. Ich meine, wir wissen beide, kann sich schon hier jemand denken, dass ich wahrscheinlich gleich für Five plädiere in irgendeiner Form und du wahrscheinlich für deine Klinik und wir beide für die Übungen, die wir da machen. Aber lass uns doch mal so drüber sprechen, als würden wir von ausgehen, dass alle, die zuhören, beides jetzt so nicht kennen. Was muss jemand tun auf der Funktionsseite, auf der Übungsseite, dass er sich da möglichst positiv beeinflussen kann? Gar nicht so einfach im Podcast, ne? Ohne was zu zeigen. Du fängst an, ich ergänze.
Richtig. Also die gute Nachricht für euch, die schlechte Nachricht für uns ist, sowohl Five wie auch unsere Klinik ist im Grunde genommen eigentlich vollkommen überflüssig. Ihr braucht weder den Wolf noch mich. Laufen. Die Antwort ist eigentlich relativ simpel: Laufen.
Laufen in Form von Rennen oder unser badisches Laufen in Form von Gehen?
Rennen. Der Mensch ist von seinem Körperbau her ein Ausdauertier. Wenn man sich die Evolutionsbiologie des Menschen anguckt, war die Nische, die wir im Tierreich über viele Millionen Jahre abgedeckt haben, die des Ausdauerläufers. Der aufrechte Gang ist darauf optimiert, möglichst große Strecken zu Fuß überwinden zu können, ohne dabei den Hitzetod zu erleiden. Wir Menschen können prinzipiell jeden Vierbeiner in der Ausdauer schlagen. Dafür haben wir mehrere Eigenschaften. Der zweibeinige Gang, der einfach energieeffizienter ist, dafür haben wir Geschwindigkeit aufgegeben. So, die Antithese dazu ist der Gepard, das schnellste Landsäugetier, das aber nur 2-3 Mal ungefähr sprinten kann, bevor ihm die Energiereserven ausgehen und ihm der Hungertod droht. Bei uns ist das Gegenteil. Der Gepard läuft etwa 120, 140 km/h in der Spitze. Der Mensch hat, glaube ich, die 40 km/h-Grenze noch nicht geknackt. Dafür können wir 100 Kilometer am Stück laufen. Das kann der Gepard nicht. Ein Hund kann keinen Marathon laufen. Ein Mensch sogar, wie war das mit diesem Ironman-Läufer? 40 Ironmans in 40 Tagen oder so ähnlich. Das schaffen wir relativ locker flockig. Allerdings müssen wir dafür natürlich laufen. Und da kommt unser Schuhwerk wieder in den Weg. Unser Schuhwerk verändert die Geometrie von unserem Fortbewegungsprozess. Deshalb sind du und ich so große Freunde von Barfußschuhen. Beim Laufen muss man allerdings darauf achten, dass man in unterschiedlichen Geschwindigkeiten rennt. Denn immer nur unisono mit 9,5 km/h pro Stunde da irgendwie 40 Kilometer runterzureißen, bringt immer dieselbe Belastung auf den Bewegungsapparat.
9,5 würde ich mir wünschen. Aber anderes Thema.
Was super ist, ist mit Barfußschuhen oder am besten natürlich komplett barfuß, aber das klappt bei mir auch nicht. Dafür sind meine Füße zu weich. Das schaffen die einfach nicht mehr. Rennen zu gehen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wenn so mein Rückenproblemchen sich meldet, dann mache ich wahlweise eine biokinematische Übung, die wir aus dem klinischen Alltag kennen. Oder ich gehe raus und renne und mache so ein High-Intensity-Training. Barfuß, also mit Barfußschuhen. Bei dem ich erst so locker flockig anfange, mich mit so 10 km/h warm zu laufen. Und dann schaue ich, dass ich immer wieder Sprinteinheiten reinpacke und achte dabei, eine natürliche Bewegungsgeometrie zu machen. Natürliche Bewegungsgeometrie bedeutet, dass man mit einer möglichst großen Schrittlänge rennt und über den Vorfuß abrollt. Je schneller der Mensch läuft, desto mehr verlagert sich der Fortbewegungsprozess über die Vorfüße, über den Ballen und die Zehen. Dort steckt auch unsere natürliche Stoßdämpffunktion drin im Fußgewölbe, was wir allerdings durch Fußbetten in Schuhen in der Regel zunichte machen. Wenn wir natürlich über den Fußballen laufen und das Fußgewölbe nutzen, haben wir Erschütterungen, die gegen Null tendieren. Da gibt es auch ganz interessante Forschungen dazu. Können wir auch einen tollen Link in die Shownotes packen. Vom Harvard-Forscher Daniel Lieberman, der sich mit der Evolution des aufrechten Ganges und dem Barfußlaufen sehr intensiv beschäftigt hat. Gibt es einen ganz tollen Vortrag auf YouTube, den man sich angucken kann. Wenn wir natürlich rennen, dann längen wir die vordere Muskelkette komplett aus. Und das machen wir bei uns in der Klinik sozusagen auch. Die Kardinalsübung bei uns, wie auch bei Five, ist die Rückneigeübung. Wenn man sich über das Original Five-Gerät legt, macht man das, indem man vorne den Fuß einhängt und die vordere Muskelkette so weit wie möglich auslenkt und den Körper gegen die Schwerkraft hält und die Muskulatur dabei vom Zeh bis in die Stirn rein auslenkt und gegen die Schwerkraft hält. Und dabei setzt man dieser Muskulatur einen Impuls, länger zu werden, indem man sie arbeiten lässt. Und das entspricht im Grunde genommen einer Sprinteinheit. Wenn wir sprinten, als ob das Leben davon abhängen würde, längen wir auch unsere gesamte vordere Muskelkette in der Aktivität aus und stimulieren die dadurch, länger zu werden. Und dadurch wird die Muskulatur auch tatsächlich länger. Man kann am Patienten oder am Mensch im Studio beobachten, wie sich die Beweglichkeit nach einer Übung erhöht. Und diese Beweglichkeit, die kann man im Grunde genommen übersetzen als die Belastung auf der Bandscheibe. Je weniger Spannung auf die Bandscheibe in Form von Muskelspannung draufkommt, desto locker flockiger kann die bewegen. Und das kann man eben in einem klinischen Kontext gezielt mit speziellen Übungen machen oder man kann das auch recht entspannt in sein Training einfließen lassen, indem man ein gezieltes Lauftraining mit Sprinteinheiten einfließen lässt und dabei darauf achtet, mit möglichst großen Schritten zu laufen und den Vorfuß mit einzubinden. Ihr alle könnt zu Hause mal so ein kleines Experiment machen. Einfach mal barfuß ein paar Schritte gehen. Und dann so ab dem Ballen mal die Zehen anheben und dann versuchen nochmal zu gehen. Und dann werdet ihr sehen, wie unheimlich wichtig die Zehen für unser Gangbild sind und für unseren gesamten Fortbewegungsprozess. Wenn man die Zehen aus dem Fortbewegungsprozess rausnimmt, verkürzt sich unsere Schrittlänge, verkürzt sich die Funktion von unserer Muskelkette, unserer vorderen. Wir können uns viel schlechter bewegen. Und dann gucken Sie mal Ihre Sportschuhe an. Oder ihr, Entschuldigung, ich hänge so in diesem Sie drin, das ist das Medizinische. Und dann sieht man das aus meiner Sicht der Dinge vollkommen blödsinnigen Grund, der Schuh vorne nach oben gebogen ist, sprich die Zehen in die Inaktivität reingezwungen werden. Und übersetzen Sie es einfach mal probieren, mit und ohne Zehen zu laufen, dann werden Sie sehen, wie viel schlechter das geht. Sobald man die Zehen aus der Gleichung rausnimmt, muss man wieder den Oberkörper nach vorne neigen, bringt also die vordere Muskelkette wieder in die Verkürzung rein.
Jetzt sind wir auch bei deinem großen Zeh.
Richtig, da sind wir auch bei meinem großen Zeh.
Der ist nämlich der wirklich Entscheidende, wenn der nicht funktioniert, ist brutal.
Richtig, ich habe mir vor 4,5 Jahren, kurz vor der Geburt von meinem zweiten Sohn, den rechten großen Zeh gebrochen, weil ich mit Barfußschuhen den Blumentopf weggekickt habe, der mir im Weg stand. da sind wieder so die Limitationen von den Barfußschuhen. Da wären wahrscheinlich stabilere Schuhe besser gewesen. Und da habe ich mir dann so eine Schonhaltung angewohnt, wo ich mein linkes Bein nach außen gedreht habe und mich so ein bisschen nach vorne geneigt habe. Und damit habe ich mir einen linken Psoas lädiert. Den linken Psoas, den kriege ich durch zielgerichtete Übungen wieder immer in Aktivität rein. Aber mein rechter Fuß hat auch einen Knacks weggekriegt. Und dabei meine ich nicht den Knochen. Der Knochen ist wieder zusammengewachsen. Aber die Muskelfunktion ist nach wie vor noch nicht gegeben. Wenn ich jetzt hier, ich denke jetzt natürlich gerade dabei nach und habe jetzt mal meinen linken großen Zeh so ein bisschen nach unten gebogen und sofort fängt mein Fuß an zu krampfen. Ich habe da immer noch ein Muskelproblem drin.
Solltest du mal rangehen, Wolfgang. Ich hätte da Ideen.
An diese Funktionsproblematik von meinem rechten Fuß führt dazu, dass meine linke Hüfte nicht so arbeiten kann, wie sie will. Durch gezielte Übungen oder durch ein Lauftraining kann ich das immer wieder in Schach halten. Aber wenn ich mal wirklich dauerhaft schmerzfrei werden will, muss ich diesen rechten großen Fuß mal angehen. Und das werde ich irgendwann auch tun. Hoffentlich früher als später, aber wie das halt so ist, dann kommt wieder was anderes dazwischen, dann will man wieder einen Podcast aufnehmen und dann wird der Fuß wieder plötzlich irrelevant, weil ich mir auch einfach ständig helfen kann, was ja auch schön ist. Aber um dauerhaft schmerzfrei zu werden, muss der Bewegungsapparat eben vom Scheitel bis zur Sohle halbwegs vernünftig funktionieren.
Ja. Also schnell laufen gehen, rennen gehen, eine Option. Übrigens, witzigerweise, der Christoph, mein Pater, war ja bei deinem Vater damals mit seinem schweren Bandscheibenvorfall und der hat ihm eben auch Sprinten mit an die Hand gegeben. Also neben den Übungen, die er heute als Five kennt, war der Christoph damals auch Sprinten. Was ja beim Sprinten auch spannend ist, also du hast vorne definitiv diese Öffnung krass, ne? Und du aktivierst halt auch die hintere Kette krass im Sinne von Gluteus und so weiter mal wieder zum Leben erwecken. Und was mir nur die ganze Zeit, wo du es erzählt hast, so mit in den Kopf kam, ich weiß die Statistik nicht genau, aber es gibt irgendwie Zahlen von Menschen jenseits der 40 sprintet fast niemand mehr. Ja. Ne? Und das muss man natürlich jetzt hier als kleines Ding sagen, also wäre gut, wenn wir das alle in unser Training einbauen. Aber sehr viele von denen, die jetzt gerade zuhören, die würden jetzt rausgehen und lossprinten und würden sich erstmal eine zusätzliche Zerrung irgendwo holen, ja, wahrscheinlich, richtig, ja. Weil wir es so lange nicht mehr gemacht haben. Ne? Was kann ich noch tun, außer sprinten oder zusätzlich zum Sprinten?
Also das Sprinten ist tatsächlich die beste Möglichkeit in diesem Kontext. Aber auch da muss man sich eben wirklich langsam rantasten. Bei mir, ich mache das jetzt seit Jahren regelmäßig und habe immer noch große Schwierigkeiten, wirklich mein Gangbild biologisch betrachtet zu optimieren.
Und Sprinten ist schon eine Anforderung.
Richtig. Und was auch in der Lebensrealität ist, ich mache das tatsächlich auch überwiegend im Fitnessstudio, weil mich das dazu einlädt, es zu tun. Ich habe einen strammen Terminkalender und wenn ich einmal nach Hause gekommen bin, dann sind dort Frau, Kinder und Hunde. Und dann sage ich denen jetzt nicht fort mit euch, Papa geht jetzt erstmal sprinten. Ihr habt mich zwar die ganze Woche nicht gesehen, aber jetzt seht ihr mich auch nicht. Sondern ich mache das sehr gerne bei mir im Fitnessstudio, so als Aufwärmtraining auf dem Laufband. Ich mache meistens 3 Kilometer Lauftraining in wechselnden Geschwindigkeiten. Und da hat man natürlich auch noch die Geräte, mit denen man arbeiten kann. Ich mache selber ein bisschen Krafttraining. Obwohl das biokinematisch betrachtet eigentlich nicht optimal ist, denn Verkürzungstraining und so weiter und so fort. Aber es macht mir einfach Spaß und ein bisschen Muskelmasse ist ja auch nicht verkehrt.
Genau, die Mischung ist halt geil.
Richtig, aber man hat natürlich auch die zielgerichteten Geräte und die zielgerichteten Übungen, mit denen man so seine eigenen Problemstellungen wirklich ein bisschen straightforward angehen kann. Und da bieten sich natürlich die Five-Geräte sehr gut an. Da kriegt man da einfach ein bisschen mehr PS auf die Straße und kann das ein bisschen zielgerichteter machen. So eine Rückneigeübung auf so einem Gerät ist doch nochmal ein Zacken intensiver als eine Sprinteinheit, weil man einfach länger genau diese Muskulatur zielgerichtet ansteuern kann. Und darüber hinaus kann man auch noch einfacher gewisse Akzente da reinsetzen, dass man zum Beispiel eine Rotationsebene mit reinbringt, dass man mal den Oberkörper nach links dreht oder nach rechts dreht. Da kann man zum Beispiel die Adduktoren schön ansteuern. Oder die eine Seite, jeder hat ja so ein bisschen seine Schokoladenseite. Bei mir ist zum Beispiel die linke Seite die schlechtere Seite. Und wenn ich laufen gehe, dann gleicht es mein Körper immer ganz gut aus. Weil der Körper will ja sich
immer eigentlich geringster richtig. Widerstand.
Und wenn ich eine gezielte Übung mache, dann kann ich gut sagen, so, ich lasse jetzt mal den rechten Fuß draußen und bearbeite nur den linken, um das wieder ein bisschen gleicher hinzukriegen. Und da kann ich auch zum Beispiel eine andere Baustelle von mir ist meine Brustmuskulatur, die auch permanent verkürzt ist. A, weil ich die ganze Zeit am Computer sitze und auf der Tastatur rumhämmer. B, weil ich gerne Bankdrücken mache, was meine Brustmuskulatur weiterhin verkürzt. Und es bringt mir hier so eine permanente Überspannung in die Brustmuskulatur, was mir auch öfter mal an den Rippenbeschwerden bereitet. Merkt man dann, wenn man so einen ausstrahlenden Schmerz, der so einmal im Ring rumgeht, im Brustkorb und hinten an der Wirbelsäule in der Mitte so einen schönen stechenden Schmerz bringt. Das sind meistens die Rippen, die rausgehüpft sind. Lässt sich sehr gut therapieren, merke ich auch gerade wieder. Meine Rippen sind so mein Dauerbrenner, aber da kann ich zum Beispiel meine Brustmuskulatur öffnen und ein gezieltes Längentraining für die Brustmuskulatur machen, was ganz, ganz toll ist. Das kriegt man beim Laufen einfach nicht hin. Und so hat man eben diesen Parcours, wo man seine Baustellen gezielt angehen kann und natürlich auch einfach sich ein bisschen auf sich selber konzentrieren kann. Beim Lauftraining merke ich immer wieder, gerade wenn ich mich auf ein gutes Gangbild konzentriere, ist ungeheuer schwer, das länger als 2 Minuten am Stück durchzuhalten. Und dann der Muskelkater in der Fußsohle, der dann kommt, der ist auch immer, oje, oje, da ist, verfluche ich meine Treppe, hätte ich gerne ebenerdige Wohnung.
Ja, ist schon, also das Sprinten, finde ich halt, hat einfach für viele Menschen da draußen halt viele Hürden erstmal, ne? Du bist ewig nicht gesprintet, du kannst es technisch nicht mehr gut, musst dich da wieder rantasten, du hast vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, macht es auch nicht einfacher, ne? Das sind alles so Sachen, die es da ein bisschen schwieriger macht. Was ich jetzt noch so als Ratschlag geben würde, als Lösung auf jeden Fall, es gibt ja die freien Übungen, die es bei Five gibt, die aber im Ursprung von Familie Packi kommen.
Walter Packi, ich habe dazu, höchstens als Opfer bei der Entwicklung beigetragen.
Na, das heißt, die freien Übungen könnt ihr sofort jederzeit machen. Da gibt es jede Menge Übungsvideos von mir, Alte. Könnt ihr also gerne auf dem Channel gucken, wenn ihr eh hier seid. Und dann sofort mit Übungen anfangen. Und was ich halt auf jeden Fall dazu sagen würde, du hast gerade schon über die Five-Geräte gesprochen. Die Five-Geräte sehe ich halt an der Stelle so ein bisschen als Support, wie du es auch gesagt hast. Also sie geben dir ein bisschen Sicherheit, sie machen es dir vielleicht leichter, mit den Sachen anzufangen, gerade wenn du akut ein Thema hast. Und was ich an der Stelle auch sagen kann, so viel Werbung muss sein, wenn ihr wirklich ein ernsthaftes Problem habt, ist sicherlich die Klinik Packi ganz, ganz gute Adresse, sich einfach da zu melden bei der Packi-Klinik und wirklich das Thema dann mal anzugehen, weil es ist ja aus unserer beider Sicht schon ein einfach lösbares Problem im Grundsatz, aber du brauchst manchmal einfach jemanden, der dich an die Hand nimmt, was ihr in der Praxis halt perfekt macht in der Klinik. Oder du brauchst manchmal einfach eben Gerätschaften, die dich unterstützen, ein Trainer, der da ist, der mal drüber guckt. Weil wenn ich jetzt akut, stell mir vor, jemand sitzt jetzt vor unserem Podcast, hört zu, hat akut massive Rückenschmerzen.
Und geht dann erstmal sprinten.
Ja, es braucht dann ja auch einen gewissen Mut, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt mal hoch auf die Wiese und sprinte mal barfuß, weil das der Wolfgang im Podcast gesagt
ja,
hat.
Ja, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Also ich glaube, hier, um da auch einmal reinzugrätschen, muss man wirklich differenzieren zwischen Prävention und Therapie.
Genau.
Wenn man ein ernsthaftes Problem hat, dann muss das seriös therapeutisch angegangen werden. Dann muss ein seriöser Arzt eine vernünftige Diagnostik machen, einen Therapieplan, und der muss dann durchgeführt werden. Und wenn der Körper dann wieder in Ordnung ist, dann kann man wieder in den Präventionsbereich reingehen, wo man sich dann für den Rest seines Lebens fit hält, frei von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Also wenn jemand wirklich ein medizinisches Problem, einen stärkeren Schmerz hat oder neurologische Ausfälle, dann bitte zu einem Arzt gehen und das angucken lassen. Das können wir bei uns in der Klinik machen. Selbstverständlich ist unser täglich Brot. Aber wir sind auch nicht der alleinige Weg, zum Glück.
Ja, immer so.
Aber im präventiven Bereich sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Auch du hattest vorher Menschen angesprochen, denen vielleicht das Sprinten nicht so leicht fällt. Es hilft auch schon bei einem Spaziergang, sich darauf zu konzentrieren, große Schritte zu machen. Und aufrecht zu gehen. Wenn man mal mit offenen Augen durch die Welt läuft, sieht man, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, aufrecht zu gehen.
Total.
Und das mal wieder zu üben, indem man langsam, gezielt mit großen Schritten geht, bevorzugt mit Barfußschuhen, das hilft schon ungeheuer weiter. Alleine Barfußschuhe helfen schon wahnsinnig. Da würde ich auch sagen, machen wir mal einen extra Podcast dazu, was da so die einzelnen Parameter sind.
Sehr gern.
Aber dieses Negativfaktor Absatz rausnehmen ist schon wirklich unheimlich effizient.
Ja, ich muss da immer wieder dran denken, dass wirklich Orthopäden und Experten gibt auf der Welt, die Frauen vorschlagen, um den Rücken zu verbessern, hohe Schuhe zu tragen mit Absatz.
Ob da nicht ein Hintergedanke mit
durchschlägt. Das ist sein Gedanke, aber das finde ich schon so wahnsinnig, also dass jemand sich so, du hast es vorhin genau richtig gesagt, ne, wenn man einfach davon ausgeht, wir sind durch Evolution entstanden bis heute und du setzt dich einfach darüber komplett hinweg und sagst, nee, ich weiß es besser. Ne?
Ja,
und also. Der Fuß, so wie der gewachsen ist über Jahrmillionen, ist total doof. Du brauchst jetzt diesen Schuh mit Dämpfung, mit Absatz, mit weiß ich nicht was. Aber das ist halt so. So sind wir Menschen oft.
Ich glaube, man muss sich mal vor Augen halten, der menschliche aufrechte Gang existiert seit etwa 7 bis 8 Millionen Jahren. Seit etwa 2 Millionen Jahren ist unser Bewegungsapparat, so wie ihn heute benutzen, evolutionär abgeschlossen worden. Den Absatz gibt es seit etwa dem 9. Jahrhundert nach Christus. Und in die Mode reingerutscht ist er in der Renaissance vor etwa 400 Jahren. Davor hatten Schuhe keinen Absatz. Erst seit 400 Jahren haben normale Schuhe Absätze bekommen als Modeaccessoire. Das heißt, wir sind 8 Millionen Jahre lang ohne Absatz gelaufen und seit 400 Jahren mit. Und seit 200 Jahren haben wir plötzlich orthopädische Probleme.
Und seit Nike haben wir Joggen und Dämpfung.
Ja.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne?
Wenn man sich mal
aber marketingtechnisch geil.
Marketingtechnisch geil ist natürlich auch gut fürs Geschäft. Also,
ist ja. Aber lass uns zum Schuhthema nochmal extra was machen. Ich glaube, Rücken konnten wir so ein bisschen was. Also was ich glaube, was für die Zuhörer draußen ist, es saßen jetzt schon zwei arge Fachidioten zusammen hier. Also schreibt uns gerne mal ein Feedback drunter oder was für euch noch unklar ist oder wo wir noch Licht reinbringen können. Ich glaube, so um das nochmal zusammenzufassen, das Wichtigste, was man da so für sich mitnehmen darf, so Rückenschmerzen allgemein und auch Bandscheibenvorfälle ist grundsätzlich eine, wie soll ich das denn, gutartige Erkrankung. Ich glaube, das würdest du so bestätigen, die oft von alleine wieder gut wird, wenn man nichts machen würde sogar. Erst recht gut wird, wenn man eben über Bewegung rangeht, über Training, über Therapie klassisch rangeht. Operationen wirklich nur im allerletzten Notfall. Ich glaube, das kann man wirklich so bestätigen. Es gibt ja so diese typischen, wenn du Urin nicht mehr halten kannst, richtig. Wenn, ne, so dann,
wenn eine akute
so Sachen,
Inkontinenz
genau,
eintritt,
ich glaub, da
Urin
würden,
und Stuhl, dann reden wir wirklich von einer ernsthaften Operationsindikation.
Genau, da würden wir, glaube ich, beide so zustimmen, ne? Aber nur weil es weh tut oder weil jetzt irgendwo mal ein Finger taub ist oder ein großer Zeh taub ist, würden wir beide noch nicht operieren.
Nein.
Würden wir beide sehr viel anderes probieren, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und ja, schaut gerne mal in die Videos rein, was man übungstechnisch schon machen kann, ganz alleine. Und wenn das nicht reicht, dann sucht euch Hilfe in irgendeinem Five Club, irgendwo in einer guten Physiotherapie. Und was ich euch nochmal wärmstens ans Herz legen möchte, für die ernsten Fälle wirklich auch gerne die Paki-Klinik, weil ihr habt einfach unfassbare Erfahrungen in dem Bereich. Kann ich seit 25 Jahren mitreden. Da war ich das erste Mal bei euch so ungefähr. Und das, wenn ich das zusammenfassen müsste nochmal, jetzt würde ich es vor allem mit dem zusammenfassen, seid da mutig. Also lasst euch nicht zu früh irgendwo reinschieben. Du musst jetzt sofort und überhaupt und es geht nicht anders, sondern seid da mutig, auf euren Körper zu vertrauen, weil die Selbstheilungskräfte unterstützt mit Übungen und Therapien und so weiter sind von unserem Körper wahnsinnig gut.
Auch das kann ich uneingeschränkt bestätigen. Es gibt viele Ärzte, die gerne mit Angst arbeiten. Wir müssen sofort operieren, sonst passiert dies, jenes, selbiges. Wenn nicht wirklich eine akute Inkontinenz bei Harn und Stuhl besteht, hat man keine Operationsindikation. egal ob der Patient im Rollstuhl sitzt, teilweise beim Bandscheibenvorfall. Und man kann immer kurz mal bei uns anrufen, auch in so einer Notsituation, und sagen, hey, pass mal auf, ich habe das und jenes, muss ich da operieren? Wir gucken uns dann sowas immer prioritär an und sagen, ja, das ist jetzt wirklich ein Fall, da würden wir auch zur Operation raten, oder nein, da wird hier gerade ein bisschen viel Wind gemacht. Habe ich auch einen Fall aus einem ganz engen Bekanntenkreis, der einen Bandscheibenvorfall hatte, und der Arzt hat ihm gesagt, war ein 60-jähriger Mann, gerade in Rente gegangen, Frührente, und dann kam der Bandscheibenvorfall und der Orthopäde hat ihm gesagt, wenn du nicht sofort operierst, dann wirst du inkontinent und impotent. Und er hat das Glück gehabt, mich persönlich zu kennen, kam zu mir, und ich habe das meinem Arzt weitergegeben, der sagt, vollkommener Unsinn. Und den haben wir auch super hingekriegt. Hat ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen ein schwieriger Fall, da waren wir 2 Wochen dran. Aber wir haben den super hingekriegt und da funktioniert auch noch alles. Ich habe es zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, ja, aber er hat es mir bestätigt. Aber es sind auch wieder so Beispiele, wo mit Angst gearbeitet wird, um Menschen zu einer Entscheidung zu drängen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man sollte mit den Menschen fair und ehrlich umgehen.
Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Schreibt gerne mal drunter, eben, wo ihr uns nicht so gut verstanden habt. Dann können wir daraus lernen. Und gerne auch mal, welche Themen euch noch so interessieren. Wir haben noch 1-2 Themen im Auge, die wir auf jeden Fall machen wollen. Wir wollten eigentlich so eine halbe Stunde, wir sind so eine Stunde 5.
Oh nein, nicht schon wieder.
Da müsst ihr jetzt leider mit leben. Also vielen Dank an alle, die jetzt noch da sind. Vergesst auch mal nicht, den Channel zu abonnieren, weil wir kriegen schon mit, dass ein paar Leute mehr gucken, als abonniert sind. Oder sehr viele Nicht-Abonnenten mit zuschauen. Macht mal gerne Glocke an, abonniert uns, dass wir da auch ein bisschen Support haben von euch, und wir werden euch dann weiterhin hier hoffentlich wertvolles Wissen bieten. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, lieber Wolf.
Und viel Spaß beim Wiedereinschalten, und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, euer Wolf und Wolfgang. Wolf und Wolf. Macht's gut, tschüss.